im Unterschied zum Willi kann ich nicht mit Gesangskünsten aufwarten. Und auch die Gedichte sind auch wieder ausgegangen. Aber es ist ein interessantes Geschenk, aber nicht jetzt. Es gibt nur für diejenigen, die beim Quiz, das es danach ja im Anschluss an die Diskussion gehen wird, dabei als Gewinner aufsteigen. Und das Quiz handelt zu verschiedenen Fragen, die im Rahmen dieser Referate oder Diskussion aufgeworfen und genannt wurden. Und wer also am besten aufpasst, hat die Chance, dieses geheimnisvolle Geschenk, ich verrate nicht, dieses geheimnisvolle Geschenk zu bekommen. Gut. Ich möchte heute nicht nur über die Ukraine sprechen, sondern auch über Osteuropa als solches. Eine Reihe von Genossinnen und Genossen danken werterweise verschiedene Fotos und Bilder, die in diesem Fall aufgehängt vor der Veranstaltung, die einen Einblick darauf geben sollen, über die Ereignisse, die in Osteuropa passiert sind, in der Geschichte und heute. Osteuropa war schon in der Vergangenheit und ist heute ein Objekt der imperialistischen Begierde. Osteuropa war in der Vergangenheit und ist heute de facto eine Kolonie oder besser gesagt eine Halbkolonie von Großmachtinteressen, von Ausbeutungsinteressen, von Monopolen im Westen und im Osten. Heuer, bekanntlich, ist der 100. Jahrestag des Ersten Weltkrieges. Bevor der Erste Weltkrieg begann, wurde Osteuropa beherrscht und ausgebeutet, in erster Linie von der österreichisch-ungarischen Monarchie, auch genannt das Habsburger Reich, vom Deutschen Reich zum Russischen Reich. In Südosteuropa auch noch ein bisschen Osmanisches Reich, aber das war schon sehr am Abschrecken zu machen. Da drüben zum Beispiel kann man eine Karte sehen vom Habsburger Reich, das ist diese, die links unten die Karte, na links unten, genau. Das Gelbe, ganz links, ist die deutschsprachige Bevölkerung. Alles, was nicht, und die paar Punkte noch dazwischen sind dann ostdeutsche Gruppen in Osteuropa. Alles, was nicht gelb ist, sind nicht die nicht deutschen große Mehrheit, Bevölkerungsmehrheit des Habsburger Reiches. Die wurden vom deutschsprachigen, vom österreichischen Teil ausgebeutet. Die Bauern, die dort gelebt haben, die Arbeiter, die dort gelebt haben. Der Erste Weltkrieg selber war ein Krieg der Großmächte um die Kontrolle und um die Erweiterung des Besitzstandes von Kolonien und unter anderem auch von Kolonien in Osteuropa. Der Erste Weltkrieg hat überraschenderweise für viele Könige und Kaiser damit geendet, dass ihre großen Reiche zerfallen sind und dass Revolutionen sie vom Sockel gefegt haben. Die russische Revolution, dort haben die Arbeiter und Bauern den Zahn gestürzt und eine sozialistische Gesellschaft begonnen aufzubauen. Im Habsburger, das Habsburger Reich ist auch der Fall, dort ist es dank der Sozialdemokratie nicht dazu gekommen, dort wurde der Kapitalismus gerettet, aber nichtsdestotrotz, das Habsburger Reich wurde zerschlagen, dankenswerterweise, Gott sei Dank, und es sind eine Reihe von kleineren Ländern entstanden, man sieht ja auf den Karten rechts zum Beispiel, oder auch oberhalb der Karte, auf die ich vorher hingewiesen habe, Polen, Jugoslawien, die Tschechoslowakei und so weiter und so fort. Diese Länder waren formal, der Form halber selbstständige, eigenständige Staaten. In Wirklichkeit aber wurden sie nach wie vor ausgebeutet von verschiedenen imperialistischen Konzernen. Und waren abhängig von den westlichen Großmächten, allen voran Großbritannien und Frankreich. Um einen kleinen Eindruck davon zu geben, von dem Ausmaß dieser Kontrolle, so waren zum Beispiel die drei Viertel der Banken in Rumänien, Jugoslawien waren zum Beispiel in ausländischer Hand. 83% aller Aktiengesellschaften in Rumänien waren in ausländischer Hand. Die Hälfte aller Aktiengesellschaften in Bulgarien wurden von britischem oder französischem Kapital kontrolliert. Kurz und gut, diese Länder waren Halbkolonien der westlichen Großmächte. Ich mache jetzt einen großen Sprung, weil bekanntlich nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Kapitalismus in Osteuropa abgeschafft. Nicht durch eine wirkliche Verfügungsgesetz, sondern durch eine stalinistische Gesellschaft. Aber 1989, wo der Stalinismus dann verfallen ist, wo der Kapitalismus wieder eingeführt wurde in Osteuropa, hat eine neue Phase der Kolonialisierung Osteuropas begonnen. Was wir gesehen haben, seit in den letzten, Vierteljahrhundert ist ein aggressives Vordrängen in erster Linie von westeuropäischen und auch amerikanischen, aber insbesondere westeuropäischen Großkonzernen und Staaten, die versuchen, ihre Einflussgebiete, ihre Ausbeutungsgebiete nach Osten zu erweitern. In den letzten 10 Jahren ist auch zunehmend russisches Kapital im Vormarsch begriffen und versucht auch zunehmend, da ihre Marktanteile zu erobern. Wir leben hier in Österreich, deswegen möchte ich auch insbesondere erwähnen, was das österreichische Kapital damit zu tun hat. Österreich bekannt ist ein kleines Land, man denkt sich dann eher, naja, also auf die kommt es groß an, die großen Bösen, das sind Deutschland und Frankreich und die USA und so weiter und so fort, aber das ist so nicht richtig. Der österreichische Imperialismus ist auch ein habgieriger Imperialismus und der ist in Osteuropa gehört zu den wichtigsten Ausbeutern. Um nur ein paar Zahlen zu nennen. In Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Serbien sind das österreichische Kapital die Nummer 1 unter den Auslandsinvestoren. Das ist der größte Auslandsinvestor in diesen 4 genannten Ländern, kommt aus Österreich. In Rumänien, Bulgarien, der Slowakischen Republik und Mazedonien ist Österreich der zweitgrößte Auslandsinvestor. In Albanien und Tschechischen Republik und Ungarn der drittgrößte, in der Ukraine der fünftgrößte. Kurz und gut, die österreichischen Kapitalisten gehören zu den großen Ausbeutern Osteuropas. Das bringt sich auch zu dem Punkt, dass das Verhältnis, das wir haben, ist hier zwischen Westeuropa, inklusive Österreich, und Osteuropa ist eines der imperialistischen Ausbeutungen. Die imperialistischen Länder Westeuropas beuten die halbkolonialen Länder Osteuropas aus. Und das ist sehr profitabel. Zum Beispiel österreichische Konzerne und österreichische Banken haben im Vorjahr einen Gewinn durch ihre Auslandsinvestitionen von 9,1 Milliarden Dollar gemacht. Ein großer Teil davon, nicht der gesamte, aber ein nennenswerter Teil davon, kommt aus den Auslandsinvestitionen in Osteuropa. Wer von euch Osteuropa schon öfters besucht hat, wird sehen, wie dominant dort österreichische Banken sind. Bank Austria, die erste und so weiter und so fort, oder der Spar, verschiedene Bilder, verschiedene Handelsketten und so weiter und so fort. Deswegen müssen wir uns bewusst sein, dass insbesondere österreichische Kapitalisten vorrangig an der Überausbeutung Osteuropas beteiligt sind. Was heißt eigentlich Ausbeutung, was heißt Überausbeutung? Wir als Marxisten und Marxistinnen verstehen unter Ausbeutung, dass Arbeiter und Arbeiterinnen als Lohnabhängige gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen an einen Kapitalisten oder eine Kapitalistin. Der Kapitalist zahlt den Arbeitern, den Arbeiterinnen, einen Lohn. Dieser Lohn deckt nicht ab den Gesamtwert von dem, was diese Arbeiter und Arbeiterinnen geschaffen haben durch ihre Arbeit an Waren, an Produkten, sondern nur ein Teil davon. Den Rest streicht sich der Kapitalist als Profit ein. Überausbeutung bedeutet, dass Länder den Wert, den sie geschaffen haben, nicht zur Gänze für sich behalten als ihren nationalen Reichtum, sondern ein Teil davon von imperialistischen Konzernen abgezogen wird. Das ist Überausbeutung. Und das ist das, was in Osteuropa stattfindet und wo eine als Resultat dessen auch eine massive Verarmung stattgefunden hat. Ich werde das dann am Beispiel von der Ukraine noch genauer beleuchten. Also diese Überausbeutung nimmt auch eine andere Form an. In dem Buch Der große Raub habe ich 4 Formen der Überausbeutung genannt. Erstens die Überausbeutung dadurch, dass imperialistische Konzerne ihre Produktionsstätten in ein sogenanntes Dritte Weltland, und das ist jeder Osteuropa, hin verlagern und dort billige Arbeitskräfte ausbeuten. Zweitens durch das Vergeben von Krediten und dann über die Zinsen, Profit wieder eingestellt. Drittens, durch den Werttransfer, das heißt, dass auch über den, sei es über die Veränderungen von Wechselkursen, sei es über den Verkauf von Waren im Westen zu einem deutlich überhöhten Preis, als der dann den ursprünglichen Produzenten in Osteuropa gezahlt wird. Die dritte Form und die vierte Form ist die Integration. Viele Migrantinnen und Migranten aus Osteuropa sind nach Westeuropa und auch nach Österreich gekommen und werden hier als billige Arbeitskräfte ausgebeutet. In Österreich zum Beispiel leben 265.000 Migrantinnen und Migranten, die aus osteuropäischen EU-Ländern kommen. Ja. Zwei davon übrigens, zwei polnische Migranten und Migrantinnen haben wir auch hier bei uns, und ich freue mich sehr, dass er hier anwesend ist. Die Ukraine, um jetzt sozusagen zur Ukraine zu kommen, drei, richtig, ja stimmt, Entschuldigung. um jetzt sozusagen zur Ukraine konkret zu kommen. Die Wiedereinführung des Kapitalismus in der Ukraine war eine einzige Katastrophe für die Bevölkerung dort. Eine einzige Katastrophe. Innerhalb der ersten 9 Jahre der Wiedereinführung des Kapitalismus sind die Reallöhne um 3/4 gesunken. Die Lebenserwartung der Menschen ist um 4 Jahre gesunken. Die Leute sind einfach nicht früher krepiert, weil sie so arm geworden sind durch den Kapitalismus. Die Ukraine selber hat eine Wirtschaftskrise nach der anderen erlebt. Zuletzt auch jetzt 2008, 2009 ist die Industrieproduktion um 5% und letztes Jahr um 21% eingebrochen. Gleichzeitig hat das Land mehr und mehr verschuldet an die politische Ausland. Die Auslandsverschuldung der Ukraine hat mittlerweile 3/4 des jährlichen Bruttoinlandsproduktes erreicht. Die Ukraine ist wirtschaftlich ist in der Hand von ausländischen Konzernen und von ausländischen Großmächten. Über 40% des gesamten Bankensektors wird kontrolliert von ausländischen Banken. Die größten Banken kommen aus Frankreich, aus Österreich und aus Russland. Insgesamt ist es so, dass das genaue Ausmaß an ausländischen Eigentum, ausländischer Kontrolle in der Ukraine ist nicht so leicht genauso beziffern, weil es viel Schwarzgeld verschieden gibt, Pseudo-Auslandsinvestitionen. Zum Beispiel der größte Auslandsinvestor in der Ukraine ist Zypern. Zypern ist nicht unbedingt eine reiche Großmacht. In Wirklichkeit tun viele Oligarchen ihr Geld nach Zypern verlagern und von dort wieder als Auslandsinvestition wegen steuerlichen Erleichterungen zurück in die Ukraine bringen. Wenn man aber all das abzieht, kommt das zum folgenden Ergebnis. Der größte Auslandsinvestor in der Ukraine ist das deutsche Kapital. Dann kommt an zweiter Stelle das russische Kapital, dann kommt das niederländische Kapital und auch eben dann das österreichische Kapital. Sowohl aus dem Westen als auch aus dem Osten wird die Ukraine ausgebeutet. Und das hat also logischerweise zu einer massiven Verarmung der Bevölkerung geführt und hat auch dazu geführt, dass die verschiedenen herrschenden Klicken, die verschiedenen Oligarchengruppen in der Ukraine sich versuchen, mit der einen oder anderen Großmacht zu arrangieren. Und das war auch eigentlich der Auslöser für die Proteste und für die ganzen politische Krise, die in der Ukraine begonnen hat, im vergangenen November. Die meisten von euch werden sich wahrscheinlich noch erinnern können. Die Proteste haben damit begonnen, dass die ukrainische Regierung sich geweigert hat, ein sogenanntes EU-Assoziierungsabkommen zu unterzeichnen. Das ist eine Art Abkommen, dass die Ukraine sich eine engere wirtschaftlich-politische Stärke auf die Europäische Union orientiert. Dieses Assoziierungsabkommen war ein wichtiges Mittel, ist ein wichtiges Mittel, der imperialistischen Europäischen Union, um die Ukraine stärker und in ihren Einflussbereich zu bekommen, unter ihre Kontrolle zu bekommen. Man muss sich vor Augen halten, das kann man zum Beispiel anhand dieser schönen Karte, die links oben dort zu sehen ist, kann man erkennen, dass die Europäische Union sich in den letzten 10 Jahren massiv ausgeweitet hat nach Osteuropa. Die ganze Karte ist nicht ganz vollständig, weil unterhalb von Slowenien sind Kroatien, das war ja auch der Europäischen Union beigetreten ist. Aber man kann es anhand dieser Karte sehen, dass also bis 2004 war ja die Europäische Union faktisch eine rein westeuropäische Sache. Aber seit 2004 sind nur systematisch verschiedene osteuropäische Länder, Polen, Ungarn, Slowenien, und so weiter und so fort, man kann die Länder da sehen, die Länder im Baltikum, sind natürlich systematisch von der Europäischen Union einverleibt worden und werden seitdem stärker auch von den imperialistischen Konzernen Europas ausgebeutet. Ukraine ist aber sozusagen der große Markt, weil Ukraine das größte Land Osteuropas ist, Und von dem her sind natürlich, ich glaube, verstärkte Anstrengungen der Europäischen Union, die Ukraine da stärker unter ihre Kontrolle zu bekommen. Man soll an der Stelle natürlich auch nicht verschweigen, dass sich Russland ebenso als eine aufstrebende imperialistische Großmacht ebenso versucht, die Ukraine stärker unter ihre Kontrolle zu bekommen. Aber die Europäische Union war damals eindeutig stärker am Drücker und ja, die hatte ja dieses Assoziierungsabkommen geplant. Nun hat sich aber eben die ukrainische Regierung geweigert, das zu unterzeichnen. Und daher hat also die Europäische Union in Zusammenarbeit mit der rechten Opposition in der Ukraine begonnen, am Tag nachdem die ukrainische Regierung sich geweigert hat, das Assoziierungsabkommen zu unterzeichnen, am Tag danach hat eine Protestbewegung begonnen, eben diese Protestbewegung, diese Euromaidan-Bewegung. Meiner Meinung nach war dies keine demokratische Bewegung, die unterstützt werden, sondern eine reaktionäre Bewegung. Das ist nicht, dass jeder Einzelne daran teilgenommen hat, deswegen ist das teilweise nicht groß geworden. Das heißt nicht, dass jeder Einzelne, dass der daran teilgenommen hat, irgendwie reaktionär war oder gar faschistisch war, sicherlich nicht, aber es waren sicherlich auch dort genug Leute dort mit einfach naiven Illusionen, es war sehr stark mittelschichtig geprägt, das Ganze. Aber geführt und kontrolliert und initiiert wurde diese Bewegung von rechten politischen, bürgerlich-rechten Kräften, inklusive faschistischen Kräften. Also die Vaterlandspartei und die UDA-Partei, das sind so rechte, nationalistische, konservative Parteien, haben da einen starken Einfluss gehabt und faschistische Kräfte, wie die Svoboda-Partei und wie der Pravi-Sektor. Und diese Kräfte haben von Anfang bis zum Ende diese Bewegung kontrolliert und letztlich auch dann die Regierung gestürzt und selber die Macht übernommen, worüber die Europäische Union natürlich äußerst glücklich war. Nur diese neue rechte Regierung, in der übrigens die Faschisten eine zentrale Rolle spielt, das ist ja auch noch hinzugefügt, obwohl die Faschisten formell eine relativ kleine Kraft ziehen, bei den Wahlen kriegen sie 5%, haben sie 9 von 27 führenden Positionen in der Regierung besetzt. Ja. Also sie haben einen sehr starken Einfluss, spielen die Faschisten in der Ukraine. Und diese Machtergreifung dieser rechten, inklusive faschistischen Koalition, nationalistischen Koalition, hat gleich mal bei einer ihrer ersten Taten, die Russisch als eine gleichberechtigte Sprache im Osten des Landes abgeschafft. Aufgrund des großen Aufschreis in der Öffentlichkeit hat dann der Präsident sich geweigert, das zu unterzeichnen. Aber es war natürlich ein deutliches Signal an die Bevölkerung in der Ostukraine, die ja zu einem sehr großen Teil entweder Russen sind, ethnisch Russen sind, oder Russisch sprechen, also knapp 46% der ukrainischen Bevölkerung sprechen Russisch. Die haben sich natürlich verständlicherweise diskriminiert gefühlt und begonnen, gegen diese Regierung zu protestieren. Und wie bekannt ist, dieser Konflikt in der Ostukraine mittlerweile zu einem Bürgerkrieg entwickelt. Ich denke, dass dieser Protestbewegung in der Ostukraine, die ist politisch äußerst heterogen. Da gibt es rechte Kräfte, es gibt auch verschiedene drunter. Es gibt eine Reihe von linken Kräften, Borodba, eine sozialistische Organisation der Ukraine, ist zwar recht stark vertreten. Die Bewegung hat einen sehr proletarischen Charakter. Die ganzen Industriezentren, Bergbauzentren liegen ja in der Ostukraine. Es gibt auch eine starke Unterstützung unter den Arbeitern in der Ostukraine für diese Proteste gegen die neue rechte Regierung. Und ich denke, dass von dem her bei aller Kritik, die man ausüben muss an der politischen Linie von verschiedenen Führern, die Bewegung ist nicht sehr zentralisiert in der Ostukraine. Spontane Bewegungen, es gibt also verschiedenste Gruppen, verschiedenste lokale Initiativen, auf die sich stützt. Aber bei aller Kritik, die man üben muss an nationalistischen Ideen, an verschiedenen bürgerlichen Ideen, muss man zuerst mal anerkennen, dass es eine berechtigte Protestbewegung gegen die neue rechte Regierung in der Ukraine, gegen die Gefahr, die von den Faschisten, vom Pravi-Sektor, von der Nationalgarde, die diesen Pravi-Sektor da jetzt zentral aufbaut, eine legitime Bewegung, eine demokratische Bewegung, die daher auch eine antifaschistische Solidarität